Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Psalm aus Psalm 98, Vers 1 begrüße ich euch alle recht herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Das heutige Predigtthema: Nur Mut. Johannes 16, die Verse 16 bis 24. Ich möchte mit uns beten und wer kann, bitte aufstehen. Danke, Vater, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und du mitten unter uns bist. Danke für deine wunderbare Schöpfung, wo alles so perfekt aufeinander abgestimmt ist. Du versorgst uns mit allem, was wir brauchen. Schenke uns ein offenes Herz für die Bedürftigen, dass wir sehen, wo wir deine Gaben mit anderen teilen können. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können, bei den vielen Menschen, die in Kriegsgebieten leben. Zeige den Machthabern dieser Welt deine Macht und führe sie zum Frieden. Sei auch bei allen, die deine Botschaft noch nicht hören wollen, öffne ihre Ohren und Herzen für dein Wort. Schenke auch uns ein aufmerksames Herz, damit wir die Predigt heute hören, verstehen und in unserem Leben verankern. Sei auch bei Jörg und allen, die deine Botschaft heute weitergeben, und segne sie. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich lese aus Jesaja 66 die Verse 10 bis 14. Freut euch mit Jerusalem, jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten, wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt, genießt die Pracht dieser Stadt, denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach, und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Arm trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Wenn ihr alles seht, werdet ihr wieder von Herzen fröhlich sein und neue Lebenskraft wird euch durchströmen. Dann zeigt der Herr seinen treuen Dienern, wie mächtig er ist. Seine Feinde aber werden seinen Zorn spüren. In den Ferien machten Pia und Pitt Urlaub auf dem Bauernhof und dieser Bauernhof stand auf einer Nordseeinsel. Das war, fanden die Geschwister, ziemlich cool. Nur der Leuchtturm, den fand Pia nicht so toll. Hohe Türme nämlich machten ihr Angst. Dort wird mir schwindelig, maulte sie. Wozu brauche ich einen Leuchtturm? Leuchttürme sind wichtig für die Schifffahrt, sagte Papa. Sie retten Leben, fügte Mama hinzu. Und man kann von dort die ganze Insel sehen, schwärmte Pitt. Während ihre Eltern und Pitt auf den Turm kletterten, wartete Pia trotzdem lieber auf dem Deich. Es machte ihr Spaß, die Schafe zu beobachten, die hier weideten. Es war Ebbe und das Meer hatte dem Watt Platz gemacht. Pia mochte das Watt. Am liebsten hätte sie den ganzen Urlaub damit verbracht, im Watt auf Forschertour zu gehen. Da war da nicht ein klägliches Blöken? Pia sprang auf. Bestimmt hat sich eines der Lämmer verirrt. Ich muss ihm helfen. Ohne nachzudenken, zog sie Schuhe und Strümpfe aus und rannte über die Deichwies ins Watt. Wieder blökte das Lamm. Es kam von links. Eilig stapfte Pia durch den nassen Schlick. Doch seltsam, nun hörte sie das Blöken eher rechts. Pia blickte über die weite Wattlandschaft. Dann sprang sie über ein Siel und folgte den Rufen des Tieres. Sie musste noch zwei weitere Siele überqueren, bis sie am Ziel war. Sie lauschte wieder. Nichts. »Lämmchen, wo bist du?« rief sie. Doch sie hörte nur ein Rauschen. Ob die Flut schon kam? Bitte nicht. Zuerst musste sie das Lamm finden. Da ein Plöken von links wieder, oder von vorne, oder wo das Meer war, versteckt, wo das Meer sich versteckt hielt, oder? Pia drehte sich einige Male um sich selbst. Sie konnte nichts mehr hören, sah nur noch Schlick, Siele und Wasserpfützen ringsum. Aus welcher Richtung war sie gekommen? Und wo war der Deich? Alles sah gleich aus. Pia erschrak. Die Eltern hatten ihr verboten, alleine das Watt zu betreten. Viel zu gefährlich war das. Was bin ich blöde, schimpfte sie mit sich selbst. Ihr Herz begann zu rasen und ihre Beine fühlten sich zittrig an. Pia wollte rufen und schreien, doch da war niemand in dieser großen Weite, der sie hören würde. Was tun? Wieder starrte sie zum Horizont. Da war da nicht ein helles Blinken, nur kurz, aber immer wieder ein Licht. Der Leuchtturm, rief Pia. Das ist bestimmt der Leuchtturm. Hurra! Jetzt wusste sie, welchen Weg sie nehmen musste. Und so schnell sie konnte, rannte Pia auf das Licht des Leuchtturms, das bei Tage nur schwach sichtbar war. Leuchttürme sind toll, erzählte Pitt später. Ich durfte ein paar Leuchtfeuersignale aufs Meer schicken, obwohl es nicht dunkel war. Das war vielleicht spannend. Spannend? Ja, das war's. Pia nickte. Stimmt, Leuchttürme sind toll. Und wie? Nur Mut. Es ist schön, einen Punkt oder einen Leuchtturm im Leben zu haben, an den wir immer zurückkehren können, wo wir wissen dürfen, richtig zu sein und neu starten zu können. Gerade dann, wenn wir uns verlaufen haben, falsch abgebogen sind oder einfach unaufmerksam waren. Einfach ist es trotzdem nicht, mutig zu sein. Als kleines Mädchen war ich überhaupt nicht mutig. Ich würde heute noch am Getränkestand stehen, wenn mein Bruder nicht gekommen wäre und würde sehr wahrscheinlich wäre schon längst verdurstet. Und heute? Heute fehlt mir auch oft der Mut, etwas Neues zu wagen. Um mutig zu sein, braucht es Vertrauen. Nur Mut. Ich bin gespannt, was uns die Predigt dazu sagt.
Nur Mut. Das ist so eine Sache. Wenn man sich dabei verrennt, wird das ganz schön kritisch. So wie wir das bei der Geschichte gehört haben mit dem Mädchen, die sich einfach aufs Watt getraut hat, ohne zu überlegen, wie sie wohl wieder zurückkommt. Nur Mut kann auch in die Hose gehen, wenn man Sachen versucht, die man besser nicht tun würde. Und deswegen ist dieses Thema gar nicht so einfach, aber es ist sehr wichtig für uns, weil wir in einer Zeit leben, wo man zwar alles Mögliche sieht, was nicht so gut läuft, aber kaum noch den Mut hat, wirklich die Wege einzuschlagen und neu anzufangen, die wichtig sind. Und deswegen habe ich diesen Text, der eigentlich vor 2 Wochen als Predigttext von den Losungen dran gewesen wäre, doch nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern noch einmal aufgegriffen. Aus Johannes 16 lese ich die Verse 16 bis 24. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit, hat er gesagt. Was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Nur Mut. Dieser Abschnitt aus Johannes 16 stammt ja aus diesen letzten Reden, die Jesus am Abend vor seiner Gefangennahme bei seinen Jüngern weitergegeben hat, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, miteinander ihnen einiges erklärt hat und das Abendmahl mit ihnen gefeiert hat und dann nochmal sich an all das erinnert, was wichtig ist, damit seine Jünger wissen, wie es weitergeht. Nur Mut. Und damit wird etwas deutlich, dass all das, was jetzt kommen wird, nicht ohne Grund passiert. Jesus weiß, dass er gekreuzigt werden muss. Aber die Kreuzigung ist kein Unfall, der bald wieder vergessen werden kann, sondern sie ist ein unheimlich tiefer Einschnitt. Zunächst einmal bedeutet es für die Jünger die Sicherheit, die sie hatten. Jemand, der immer bei ihnen war, jemand, der sich um sie gekümmert hat und wenn jemand krank war, dann hat er ihn geheilt und dann war alles wieder gut. All das würde zu Ende sein. Es geht nicht so weiter wie vorher. Aber was kommt, weiß noch niemand. Jesus hat manches angedeutet, aber wie es sein wird, hat keiner gewusst. Niemand wusste, was passiert. Aber man wusste, wenn das jetzt passiert, dann wird das kritisch werden. Und dabei hat Jesus das zunächst einmal nur seinen Jüngern weitergegeben, bevor es passiert ist, damit, wenn es soweit ist, sie sich daran erinnern können. Und in diese Situation hinein haben wir einen ersten dieser Bereiche, wo diese Aussage nur Mut eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat. Wenn ich weiß, was kommt, kann ich den Mut haben. Nehmen wir jetzt mal dieses einfache Beispiel. Wer von euch würde sich wünschen, wenn, was ja nicht sein sollte, an einem Zahn irgendwas dran ist, was gemacht werden muss und man nicht wüsste, dass nachdem der Zahnarzt fertig ist, es definitiv nicht mehr wehtut? Und man sich vorstellt, das Ganze erhöht nur die Schmerzen. Wir könnten das nicht ertragen. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, ich werde weg sein und ich werde wiederkommen. Habt keine Angst, nur Mut. Deswegen kündigt er Sachen an, die passieren, auch wenn das, was passiert, nicht angenehm ist und nicht dem entspricht, was sie sich einfach wünschen. Und deswegen immer wieder dieses nur Mut. Und dann macht Jesus deutlich, aber macht euch gar keine Gedanken darum, ich bin nur eine kurze Zeit weg. An anderer Stelle hatte er schon gesagt, dass er sterben und am dritten Tag wieder auferstehen wird. Aber ist das dasselbe, was hier gemeint ist? Zum Teil mit Sicherheit. Aber ist es das wirklich? Denn manches passt da nicht so ganz. Und das bringt mich dahin, eine weitere Aussage zu machen, die ich in einem der Kommentare gefunden habe. Und das ist eine interessante Frage. Oder Aussage, wenn ein Christ nicht mehr fragt, was heißt das, dann ist er auf dem Weg zur Routine oder der Erstarrung. Ich fand das interessant, diesen Satz in diesem Zusammenhang und habe ihn deswegen aufgeschrieben, um ihn euch weiterzugeben. Wenn ich alles weiß, was kommt und rechne damit, es läuft alles so, wie ich mir das vorstelle, ist eine solche Aussage Unsinn. Brauche ich sie überhaupt nicht. Aber wir wissen nicht alles. Und wir haben bei manchen Sachen Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Wir wissen nicht, warum der eine das und der andere das hat. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis eine Krankheit wieder weg ist. Wir wissen nicht, was Gott mit uns vorhat. Wir wissen nicht, wie diese Zeit weitergeht im Einzelnen. Wir wissen es ganz einfach nicht. Und zu fragen, Herr, wie sieht das aus? Hilft uns, einfach die richtige Richtung anzusprechen. Wenn wir nämlich nicht mehr fragen, zunächst einmal auch gar nicht mehr uns selber fragen, dann wird es ganz schwierig. Aber wenn wir schon nicht mehr Jesus fragen und uns das bewusst machen, er weiß es doch, dann haben wir aufgegeben. Und aufgeben heißt in einer Zeit, in der wir heute leben, dass wir kaum noch den Kopf wieder auf die normale Höhe kriegen können. Deswegen ist es so wichtig, zu fragen, wenn wir etwas nicht verstehen, Herr, was heißt das? Was bedeutet das jetzt für mich? Was möchtest du mir damit sagen? Mit meinen Lebensumständen, mit deinen Worten, so wie hier. Die Jünger, die bei ihm waren, die haben nicht verstanden, was es bedeutet. In einer kurzen Zeit ist er weg, dann wird er in einer kurzen Zeit wiederkommen und es wird vieles passieren, man wird weinen und trauern und klagen, aber was bedeutet das? Und dieses Fragen danach ganz bewusst, was bedeutet das, ist eine ganz wichtige Geschichte, nur Mut. Stellt die Fragen. Stellt euch selbst die Fragen, stellt Jesus die Fragen, stellt anderen Christen die Fragen, so wie die Jünger das auch gemeinsam gemacht haben. Und auch wenn sie es sich nicht getraut haben in diesem Moment, wo sie sicher gespürt haben, da ist was ganz Besonderes, das an Jesus weiterzugeben, beantwortet Jesus ihre Frage trotzdem, wenn auch nicht so, wie sie die Antwort gerne gehabt hätten. Das Erste, was Jesus deutlich macht, ist, dass das Leiden, das Sterben, was wir unter diesem Begriff, die Passion, häufig bezeichnen, dieses Leiden Jesu, ist unausweichlich. Es gibt keine Möglichkeit, daran vorbeizugehen, denn es gibt eine ganz klare Trennung zwischen diesem Ihr und der Welt draußen. Und das macht Jesus hier deutlich. Er sagt, bei euch ist das so, dass ihr weinen und klagen werdet. Ihr werdet leiden unter dem, was passiert. Und ihr werdet traurig sein, aber ihr werdet wieder zur vollständigen Freude kommen. Und diese Freude kann euch keiner nehmen. Diese Freude kann euch keiner nehmen. Auf der anderen Seite redet er auch von der Welt und er sagt damit, die Welt freut sich jetzt, aber dann? Was hat sie von ihrem Erfolg, ihrem Reichtum, vom Urlaub, von den Familien, für die man weiß, was alles tut? Das ist das, was keine Rolle mehr spielen wird. Aber das, wo ihr aus der Traurigkeit zur Freude kommt, das ist das, was Bestand hat. Das ist das, was euch keiner mehr nehmen kann. Und deswegen, egal was kommt, nicht alles, was auf uns zukommt, wird schön sein. Aber nur Mut. Nur Mut. Denn das, was er mit uns vorhat, ist das, was gut für uns ist. Es ist nicht das, was uns schadet. Es ist nicht das, was uns nur wehtut. Sondern es ist das, was uns hilft, dahin zu kommen, wo er uns hinhaben möchte. Wir gehen manchmal durch Schritte hindurch, wo wir versagen, so wie der Petrus das damals auch getan hat. Das passiert. Aber all das ist nicht das Problem. Das Problem ist es nur dann, wenn wir uns nicht wieder von Jesus in die richtige Richtung führen lassen und merken, dass man aus der Trauer, aus dem Klagen auch wieder zur Freude kommen wird. Auch in unserem Leben. Jesus sagt, nur Mut. Ihr wisst doch, mit wem ihr es zu tun habt. Ihr wisst doch, wer der ist, der zu euch spricht. Und ihr habt eure Erfahrungen gemacht und deswegen vertraut ihm. Nur Mut, keine Angst, egal was kommt. Und dann kommt etwas ganz Besonderes. Jesus sagt seinen Jüngern, ja, habe ich gerade noch sehr deutlich gesagt, fragt. Es ist wichtig, dass wir uns fragen, dass wir ihn fragen, dass wir die Bibel fragen, dass wir gucken und versuchen herauszufinden, was richtig und gut ist, was ihm entspricht, was seinem Wort entspricht. Aber Jesus sagt hier, es kommt eine Zeit, da werdet ihr mich nichts mehr fragen. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet es, dass ihr mich nichts mehr fragen werdet? Zum einen, das ist eine ganz einfache Geschichte, Jesus ist nicht mehr als Mensch hier in unserer Mitte. Und wir können nicht einfach so zu ihm gehen und ihm Fragen stellen und er beantwortet diese Fragen im Gespräch oder bei einer Tasse Kaffee. Wäre manchmal schön, aber ganz schön schwierig für ihn, weil es so viele unterschiedliche Christen auf dieser Erde gibt, die auf dem ganzen Globus verteilt sind. Er könnte dann nur von einer Ecke zur anderen fliegen. Und trotzdem hört er uns. Er versteht uns. Und wir können mit ihm reden. Ihr werdet mich nichts mehr fragen. Richtig. Wir brauchen ihn nicht mehr zu fragen, denn er ist kein Mensch mehr, der auf dieser Erde lebt, so wie wir oder so wie er das getan hat, diese Jahre, die er auf dieser Erde gewesen ist. Aber es ist letztlich überhaupt kein Nachteil für uns. Denn die Verbindung, die wir haben, ist direkt mit dem Vater im Himmel da. Die ist vorhanden. Wir können auf Gott hören zu jeder Zeit. Das ist etwas, was es zu der Zeit der Jünger vor Pfingsten, jetzt gehe ich einfach schon mal einen Schritt weiter, um was zu beantworten, was ich vorher offen gelassen habe, was vor Pfingsten noch nicht klar war. Bis dahin hatten die Jünger nicht diese Möglichkeit, auf Gott zu hören. Deswegen brauchten sie noch diesen Weg des Gesetzes, der ihnen sagte, was sie zu tun und zu lassen hatten. Und nach Pfingsten war Gottes Geist in ihnen und sie konnten verstehen, was es mit der Liebe Gottes auf sich hat, was es mit seinem Wesen auf sich hat. Und sie brauchten keine Regeln mehr, nach denen sie sich verhielten, sondern sie konnten aufgrund der Liebe zu Jesus, aufgrund der Liebe zum Vater leben und erkennen, was richtig und was falsch war. Sie müssen Jesus nicht bei jeder Frage neu fragen, bei jeder unklaren Situation neu fragen. Und trotzdem tun wir gut daran, wenn wir Gott, und jetzt benutze ich bewusst diesen anderen Begriff, wenn wir Gott immer wieder fragen und uns auch die Gedanken machen, was macht er uns deutlich in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, in unserer stillen Zeit, die wir mit ihm verbringen und wo wir auf ihn hören. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir brauchen Jesus nicht mehr persönlich vor uns zu haben, um ihn zu fragen, denn wir haben ständig diesen Zugang zu Gott. Deswegen hat Jesus ihnen in demselben Kapitel ein paar Verse vorher gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehen würde, käme der Heilige Geist nicht zu euch. Und dann könntet ihr das nicht. Dann hättet ihr nicht die Möglichkeit, ständig an jedem Ort dieser Welt mit Gott in Verbindung zu treten. Wenn es nur eine Person geben würde, wäre es schwierig. Wir haben vorhin kurz darüber geredet, wie problematisch das manchmal im Moment ist, bei einem Arzt einen Termin zu kriegen. Und dabei sind wir nur ein paar Männchen, die mit einem Arzt zu tun haben. Und selbst das ist schon problematisch. Jetzt stellt euch mal vor, wie viele Christen wir auf diesem Globus haben, die alle mit diesem lebendigen Gott reden können. Und Gott antwortet. Nicht immer so, wie wir das gerne hätten, so mit einer direkten Antwort, selbst das kann passieren. Manchmal durch Umstände, manchmal durch andere Leute, durch die Bibel, auf vielen, vielen Wegen. Aber das Wichtige ist, habt Mut. Habt einfach Mut, euer Leben mit ihm zu leben. Denn er ist da und diese Verbindung zu ihm ist da. Und sie ist immer da. Egal, wie wir uns fühlen, egal, was wir gerade angestellt haben, auch da sind manche Christen anderer Meinung, aber von der Bibel her ist es klar, egal, was wir angestellt haben, Gott hört uns trotzdem. Sonst könnten wir ja überhaupt nicht mehr wieder die Sachen in Ordnung bringen mit ihm. Deswegen, Gott ist ein Gott, der uns hört. Und der uns nicht nur hört, sondern der uns auch erhört, der uns weiterbringt. Und das fasst Jesus dann im letzten Abschnitt zusammen mit dieser Aussage, bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein oder noch weiter vorne. Wenn ihr dann meinen Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, wird er es euch geben. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, wird er es euch geben. Viel wurde geredet und geschrieben über dieses in meinem Namen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich den Auftrag habe von jemandem und in seinem Auftrag mir irgendetwas hole, ich zum Beispiel für meinen Chef in einem anderen Laden etwas einkaufen gehe, gehe ich im Namen meines Chefs dorthin. Und wenn dann irgendwas schief läuft oder das nicht bezahlt werden kann, bin nicht ich schuld, sondern mein Chef. Nur um das mal so ein ganz klein wenig deutlich zu machen. Das bedeutet das im Namen Jesu. Aber in seinem Namen kann ich nur handeln, wenn ich in seinem Namen unterwegs bin. Wenn er mit mir geht. Da ist es ganz klar. Wenn ich das tue, was er möchte, wird der Vater im Himmel das gerne tun. Denn der Vater und der Sohn sind eins. Es ist das, was seinem Wesen entspringt. Was seinem Wesen entspricht. Und das ist ein Punkt, ich sage das jetzt nochmal ganz bewusst, wir haben am Freitagabend im Hauskreis nochmal darüber geredet, wenn wir unsere Gemeinde ansehen, ich sage mal so, wenn wir uns heute ansehen und sehen unseren Altersdurchschnitt und sehen, wie das in 10 Jahren sein würde, wenn sich nichts daran ändern würde, oder in 20 Jahren, dann sieht das nicht sehr hoffnungsvoll aus. Aber auch in dieser Stelle ist es für mich ganz wichtig zu sagen, nur Mut. Denn wir können den Vater im Himmel bitten. Und er sagt, dass jedes Gebet in seinem Namen erhört wird. Und wenn wir ihn darum bitten, dass sein Reich auch hier bei uns wächst, entspricht das seinem Willen. Er hat uns den Auftrag gegeben, sein Reich zu bauen. Zu den Menschen zu gehen und ihnen das Evangelium zu bringen, sie zu taufen, sie zu lehren, ihnen den Weg mit Jesus zu zeigen. Das ist Gottes Plan für uns. Also, wenn wir ihn darum bitten, dass dieser Plan erfüllt wird, ist das eine Aufgabe, wo ich sagen kann, mit gutem Gewissen, das passiert im Namen Jesu. Und Jesus selber sagt, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, wird er es tun. Leider macht er es nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerne hätten. Und manchmal sagt er, du bist noch nicht so weit. Oder wie das bei der Geburt ist, dieses Bild wird ja auch hier im Text mit benutzt. Wenn das Kinderzimmer nicht vorbereitet ist, ist das mit der Geburt nicht optimal. Wenn das Kind viel zu früh kommt, muss man ganz schön schwierige Wege gehen, bevor man das Ganze wieder auf die Reihe gekriegt hat. Ich habe von Leuten erlebt, die bekamen einen Anruf und haben gesagt bekommen, kommt bitte innerhalb der nächsten 2 Stunden in das und das Krankenhaus und holt euch euer Kind ab, was ihr adoptieren könnt. Das passierte aber, bei manchen passiert das relativ schnell, aber in dem Fall passierte das 17 Jahre, nachdem die den Antrag gestellt hatten. Und was glaubt ihr, was die alles vorbereitet hatten nach 17 Jahren? Nichts. Weil man nie wieder was gehört hatte und nicht davon ausgegangen ist, dass sich das erfüllt. Aber sie hatten dafür gebetet und sie hatten es sich gewünscht. Und dann war ihr Sohn plötzlich da. Und sie konnten ihn abholen und sie waren froh, dass sie noch eine Familie hatten, die sich dann in der kurzen Zeit, die sie gebraucht haben, um das Kind einzupacken und alles fertig zu machen, darum gekümmert haben, dass die eine entsprechende Schale hatten, wo sie das Kind mit nach Hause mit dem Auto nehmen konnten, weil ohne kriegst du dein Kind ja heute gar nicht mehr mit. Und so weiter und so weiter. Das ist der Punkt. Wir bitten Gott und erwarten manchmal gar nicht, dass noch etwas passiert. Weil wir schon so lange gebetet haben und immer nicht erlebt haben, dass es passiert. Aber Gott ist der Gott, der seine Vorstellungen wirklich erfüllt. Der dafür sorgt, dass sich Sachen umsetzen, auch wenn wir nicht mehr damit rechnen. Dass Sachen passieren, auch wenn wir es nicht mehr erwarten. Und deswegen macht uns Jesus Mut, in seinem Namen zu bitten. Darum, dass Menschen zum Glauben kommen, auch zur Gemeinde kommen. Darum, dass aber auch in unserem Leben Sachen passieren, die wichtig für uns sind. Und manchmal ist es ja bei uns so, gerade beim Gebet haben wir ja da so komische Vorstellungen, dass wir denken, mein kleines Gebet ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, dass ich Gott jetzt damit belästigen möchte. So als ob Gott ein Mensch wäre, der eins nach dem anderen abarbeiten müsste. Und wenn ihr überlegt, wie das war, als eure Kinder noch klein waren, wenn sie irgendwas hatten, in der Regel seid ihr dann nicht hergegangen und habt gesagt, ich muss erst jetzt noch meine Arbeit fertig machen und dann helfe ich dir aus deiner Pfütze wieder raus. Nein, man hat versucht, es sofort zu machen, weil ihr eure Kinder liebt. Und so ist Gott, der seine Kinder liebt und er hilft zu jeder Zeit, wo es nötig ist. Nicht alles, was wir für nötig halten, hält er auch für nötig. Auch das weiß ich, aber er hilft. Und deswegen gibt es nichts, was zu klein oder zu groß für ihn wäre. Nichts, wo wir überlegen müssen, wie wahrscheinlich ist das. Und nur Sachen bitten, die auch nach menschlicher Wahrscheinlichkeit schon mindestens so 70-80% haben. Oder ganz andersrum, erst dann beten, wenn nach menschlicher Wahrscheinlichkeit keine Hilfe mehr da ist. Auch das gibt's ja. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum zu begreifen, Gott liebt uns. Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, im Namen Jesu zu bitten, in seinem Auftrag, dass wir das bekommen, was wichtig ist. Oder auch, dass wir das tun, was wichtig ist. Diese Seite gehört ja auch mit dazu. Und dann auch die Wege gehen, die er für uns vorbereitet hat. Nur Mut. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns manchmal auch gerade dadurch, dass wir Texte lesen, die auf den ersten Blick überhaupt nicht ermutigend sind, uns neuen Mut schenkst, weil wir sehen, was damals passiert ist. Das war notwendig, damit wir heute überhaupt mit dir reden können. Das war nötig, damit wir diese Verbindung zu dir heute haben können durch deinen Geist. Danke dafür, dass wir das sehen können und auch immer wieder neu erkennen können, wie du uns führst und leitest. Und ich danke dir ganz besonders dafür, dass du uns diese Möglichkeit des Gebets geschenkt hast. Dass wir dich bitten können im Namen Jesu, deines Sohnes. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir diese Möglichkeit haben und so unseren Weg mit dir gehen können. Und wir loben und preisen dich dafür, denn du bist der Herr, der, der war, der ist und der immer sein wird. Und ich danke dir dafür, dass du immer bei uns bist und uns siehst, egal was ist. Und egal wie wir uns fühlen oder wie weit wir gerade von dir weg zu sein scheinen, du bist da und darauf kommt es an. Danke dafür von ganzem Herzen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.